Podcast des Präventionsprojekts Kein Täter werden vom Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin an der Charité Berlin. In dieser Folge hören Sie Teil 1 eines Gesprächs mit Luis. Luis ist Projektteilnehmer von Kein Täter werden. Er ist Pedo-, Hebe- und Teleiophil, fühlt sich also sowohl vom kindlichen, jugendlichen als auch erwachsenen Körperschema angesprochen. Das bewegende Gespräch wurde verschriftlicht und dann nachgesprochen, um die Anonymität von Luis zu wahren. Teil 2 hören Sie in der nächsten Podcast-Folge. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Luis für seine offenen Schilderungen. Neben mir sitzt Luis, Teilnehmer einer der Therapiegruppen des Präventionsnetzwerks Kein Täter werden. Erstmal vorab, wie alt sind Sie, welche sexuelle Präferenz haben Sie und wie haben Sie überhaupt von uns erfahren?
Ich bin gerade 25 und ich bin, ja, wie man wissenschaftlich korrekt sagt, Pädo, Hebe, Teleophil.
Okay, und wenn man das dann noch übersetzt?
Genau, wenn man das übersetzt, dann heißt das, ich fühle mich angezogen von ausschließlich weiblichen, kindlichen Körperschemata und jugendlichen Körperschemata und aber auch erwachsenen Körper.
Okay, also eine Mischform.
Genau, eine Mischform. Ich bin also nicht rein auf Kinder fokussiert oder auf Jugendliche, sondern auf die ganze Altersbandbreite. Aber eben nur bei Frauen und nicht auf Männer oder Jungs.
Und wann haben Sie festgestellt für sich, dass das ein Thema ist?
Die Frage hatte ich schon ein paar Mal auch hier in der Therapie. Ich finde es schwer zu beantworten. Also ich glaube, ich habe es irgendwann so mitbekommen, schon in der Pubertät, so 13 bis 16. Ich kann es gar nicht genau sagen. Weil das ist so ein bisschen auch die Krux an dem Ganzen. Ich das nie so richtig realisiert habe. Ich habe es immer so ein bisschen verdrängt, sehr lange. Deswegen weiß ich nicht genau. Ich saß nicht irgendwann da und habe gesagt, das zieht mich an. Also bin ich wohl pädophil, sondern ich habe das gemerkt, dass das in meinem Kopf irgendwie vorkommt und irgendwann in der Pubertät hat das angefangen. Aber ich kann das gar nicht genau jetzt auf ein Datum oder auf ein Jahr festlegen.
Aber irgendworan muss man es ja dann bemerkt haben.
Also ich habe das irgendwann bemerkt. Also da war ich dann schon irgendwie in der Pubertät. Also so ein bisschen, wo man ja jetzt so auf seine Gleichaltrigen auch guckt. Das habe ich zwar auch gemacht, aber ich habe dann zum Beispiel gemerkt, dass dann jüngere Verwandte, zum Beispiel Cousinen oder so, dann doch irgendwie interessant fand. Oder wenn jetzt irgendwo Bilder abgedruckt waren von Kindern, dass mich das mehr interessiert hat, als ich eigentlich erwartet hätte, dass es das tun sollte. Und daran habe ich das dann auch ein bisschen festgemacht.
Weiß Ihre Familie darum? Also wenn Sie sagen, das waren jetzt auch Verwandte, die Sie da attraktiv fanden, das könnte dann ja durchaus zum Problem werden. Also für Sie selbst, aber natürlich auch für die anderen. Ne?
Zum Problem ist es jetzt in der Zeit überhaupt nicht geworden. Ich habe das, weil ich eben diesen Moment nicht hatte, wo ich gesagt habe, dass ich hab das oder ich hab diese Präferenz, gab es für mich da noch nicht diesen Anstoß zu sagen, okay, ich muss vielleicht mit jemandem darüber reden. Und deswegen wusste das auch nie jemand bis vor etwa einem Jahr, ein bisschen länger. Und ich hab's halt immer so für mich behalten, weil ich eben nie da saß, so einen wachen Moment, rational gesagt hab, okay, ich hab das. Ich stehe irgendwie auf jüngere Menschen. Oder auf Minderjährige oder so und muss damit irgendwie umgehen. Ich habe es dann immer schön in die Ecke gepackt und weggeschlossen irgendwie. Und insofern habe ich das nicht für nötig befunden, damit jemanden drüber zu reden.
Hatten Sie denn auch tatsächlich auch mal mit Gleichaltrigen dann eine Beziehung?
Also als Jugendliche hatte ich nicht, das lag jetzt aber glaube ich weniger an der schwer, das jetzt zu sagen. Das lag weniger an der Präferenz. Ich glaube, das lag eher daran, dass ich generell sozial einfach Schwierigkeiten hatte, Kontakte zu knüpfen. Also ich war übergewichtig, habe mich immer sehr unsicher gefühlt. Alle haben immer Party machen wollen und haben Alkohol getrunken. Ich wollte das irgendwie immer nicht. Das hat ganz spät bei mir angefangen. Das hat sich eigentlich sogar bis ins Studium reingezogen, bis ich da so eine gewisse soziale Lockerheit hatte. Und dann ist es natürlich mit Beziehungen ganz schwer. Kann man Glück haben, aber das war bei mir nicht so.
Das lag dann also tatsächlich eher daran, dass Sie sich aus anderen Gründen eher isoliert haben und nicht so sehr an dieser Präferenz. Hm.
Ja, genau. Ich war dann auch eher so der aus der Kategorie Mobbing-Opfer. Nicht ganz. Jetzt nicht super schlimm, aber schon eher der Außenseiter in der Klasse dann auch. Das hat es dann natürlich erschwert.
Wenn man Sie heute so sieht, würde man sich nie vorstellen können, dass Sie je übergewichtig waren.
Ja, das macht mich stolz dann. Ich versuche die Sache immer weiterzugeben an. Ich weiß noch, bei meinem Bruder war das auch so ein bisschen ähnlich. Und ich glaube, man kann sich krass verändern. Ja, das braucht halt Zeit. Traurigerweise hat es auch viel damit zu tun gehabt, dass ich irgendwann angefangen habe, auch Alkohol zu trinken. Ich sag mal so, im typischen Rahmen, teilweise exzessiv, aber dann halt auch mal wieder weniger. Also jetzt nicht irgendwie ganz schlimm, das hat natürlich auch ein bisschen geholfen, weil Alkohol dann natürlich gelockert hat. Ich sehe das nicht nur negativ, aber auch nicht nur positiv. Das war so einfach so ein Übergang und wenn es einem besser geht, dann isst man weniger. Das ging mir zumindest so. Dann nimmt man auch ein bisschen ab.
Haben Sie sich denn überhaupt bisher irgendwem anvertraut? Also jetzt natürlich hier in der Gruppe, aber jenseits dieses geschützten Raumes?
Ja, habe ich. Und zwar jetzt habe ich zwar gerade eben gemeint, dass ich das so verdrängt habe und in so eine Ecke gepackt habe. Und ich hatte vor einem Jahr etwa einen Moment, wo ich auch relativ so aus dem Blauen heraus eine total überraschende Panikattacke hatte. Und ich bin dann, ich war allein und bin total durchgedreht. Als mir plötzlich aufgefallen ist, dass mir plötzlich aufgefallen, als hätte ich es nicht vorher gewusst, dass ich mit niemandem drüber reden kann. Also, dass mich das belastet und dass ich da überhaupt nicht im Reinen mit mir bin und dass ich einfach keine Möglichkeit habe, mit jemandem drüber zu reden. Und ich bin es eigentlich gewohnt, dass ich bei jedem blöden Problem zu irgendjemandem rennen kann und dann darüber quatschen. Und dann ist mir aufgefallen, oh Mist, das geht gar nicht. Ich bin richtig durchgedreht und habe dann als sozusagen wie so ein Befreiungsschlag meiner Partnerin das am nächsten Tag erzählt, direkt. Und die weiß das jetzt, das war für sie ja auch total überraschend, logischerweise. Und habe es dann auch direkt meiner Mutter erzählt. Also ich bin dann so lange wie ich das verdrängt habe, ich bin dann eher so ein konsequenter Mensch und habe das dann halt auch direkt sozusagen alles an einem Morgen im Prinzip abgearbeitet. Ich habe es meiner Partnerin erzählt, ich habe es meiner Mutter erzählt und ich habe hier in dem Präventionsprojekt angerufen und habe wahrscheinlich auch so einen, okay, das ist jetzt, gehe ich das an.
Sie hatten zu dem Zeitpunkt ja eine Partnerin, sagen Sie, und trotzdem gab es irgendeine Art von Auslöser zu sagen, oh, jetzt wird mir aber echt klar, das ist ein richtiges Problem und dass das dann auch eine Panikattacke dann auslöst, obwohl Sie ja gerade in einer Partnerschaft waren, die ja wohl offenbar auch zufriedenstellend verlief. Trotzdem kam in dieser Situation was hoch. Gab es da einen Trigger irgendwie?
Also nicht so ein Trigger genau in der Situation. Ich glaube, was halt passiert ist in der Zeit ist, dass halt meine Beziehung immer, ich sag mal so, immer langfristiger wurde. Also das war dann halt schon ein paar Jahre, die wir zusammen waren. Wir hatten dann noch, dann wir beide jetzt die Jobs sicher. Wir wollten irgendwie, hatten halt überlegt, zusammenzuziehen demnächst. Und dann war das auf der einen Seite so super toll und lief alles. Und auf der anderen Seite wurde halt meine Präferenz, hat mich halt immer mehr irgendwie eingenommen. Mhm. Also ich habe das immer intensiver auch, also dieser Wunsch, den man ja dann hat, was zu tun, was man eigentlich nicht okay findet, der wurde halt stärker über die Zeit, weil ich mich ja auch mit dem nicht so auseinandergesetzt habe. Ich glaube, dass dieser Konflikt, also diese Spannung zwischen dem, alles ist gut, aber es ist eben nicht alles gut, das hat sich, glaube ich, erhöht. Also das wirkt dann nach außen natürlich immer so auch für meine Freundin, so total aus dem Nichts heraus. Aber diese Spannung, die sich da aufgebaut hat, die war, glaube ich, so ein bisschen insgesamt der Auslöser. Ja, das war Momentum.
Sie hat das erstmal natürlich dann überrascht zur Kenntnis genommen, ihre Partnerin. Und wie war dann die weitere Reaktion?
Ja, also sie hat das sehr... ich glaube, so gut aufgenommen, wie man es aufnehmen kann. Also muss ich ihr krass zugute halten. Sie hat es natürlich trotzdem mitgenommen. Sie hat sich da wahrscheinlich alles... Ich glaube, sie hat sich da so alles einmal... Also wir haben da auch drüber geredet. Sie hat sich da alles gedacht von... Oh mein Gott, ich bin mit einem Pedo zusammen bis hin zu... Wie kann er nur über, ich bin nicht attraktiv genug für ihn, deswegen hat er das jetzt oder so. Oder da kann man sich ja alles Schlimme draus denken. Und dazu kommt natürlich, dass sie hat ja gar keinen anderen Bezug zu dem Thema. Die Medien sind ja, in den Medien hört man von Kinderschändern und Missbrauchsfällen. Es gibt ja auch gar keinen Anreiz für irgendjemanden, sich anders damit zu beschäftigen. Also da irgendwie einen anderen Blick drauf zu bekommen. Das war natürlich belastend. Ich glaube, das Glück für mich und die Beziehung und sie vielleicht auch war, dass sie sehr betont rational umgegangen ist. Sie ist nicht der Mensch, der aus einem Impuls heraus sagen würde, ja okay, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, geh weg. Mit dem will ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Dadurch hatten wir halt die Gelegenheit, da die ersten Tage und Woche vor allem da viel darüber zu reden und für sie das halt zu verstehen. Sie hat sich da wahnsinnig viele Dokumentationen und Berichte und Erklärungen so halt angelesen, um da halt ein Gefühl zu bekommen, und dann war wenigstens auf so einer rationalen Ebene ein Verständnis dafür da, war, warum das mir jetzt so erging und warum das jetzt erst rauskommt. Und dass ich da nichts für die Präferenz kann. Und ich glaube, das hat stark geholfen.
Hat das dann, gut, das ist jetzt ein bisschen intim, aber sexuell Einfluss gehabt auf Ihre sexuelle Beziehung?
Ja, also klar, einen massiven Einfluss. Ich glaube, fast keinen schlechten. Ich sag's jetzt mal ein bisschen, ich bin in der privilegierteren Situation, dass ich auch auch zu erwachsenen Frauen hingezogen fühle. Das heißt, dass ich jetzt nicht so eine Beziehung oder dass wir eine Beziehung bauen mussten, neu sozusagen, wo sie akzeptieren muss, dass ich sie nicht körperlich attraktiv finde. Das geht ja auch, das wäre ja auch eine offene Beziehung. Sie schläft dann mit anderen Männern oder irgendwie so. Das sind jetzt alles Sachen, die, wenn man sich mit dem beschäftigt, die vielleicht eine Option wären. Diesen Druck hatte ich ja nicht und sie auch nicht. Das hat, glaube ich, geholfen. Ansonsten haben jetzt auch die Therapietermine, über die wir auch reden, haben, glaube ich, dazu geführt, dass wir einfach auch offener über Sex reden und was wir auch wollen im Bett. Und da auch, glaube ich, viele Diskrepanzen aufgedeckt haben, die wir halt vorher nicht richtig gesprochen haben. Und ich glaube dahingehend, was also Sex, unseren Sex in der Partnerschaft angeht, war das nur gut.
Sie ist jetzt mit einbezogen hier als Partnerin, also es gibt auch also Paargespräche dann.
Ja, genau. Sie ist auch so, wir haben so ein Ritual quasi. Wenn ich aus meinem Gruppentermin komme, dann reden wir an dem Tag auch darüber, was da so passiert ist. Das ist manchmal auch so, das muss man zugeben, gibt es da nicht viel zu bereden. Manchmal betrifft das ja auch mich, das dann nicht so stark. Andere Tage sind dann halt super intensiv, da ist es dann sehr anstrengend. Aber wir haben also quasi, wir wollen da auch das Gespräch drüber halten. Das ist halt nicht wieder so ein, du hast da dein Ding und du machst das und ich will davon nichts wissen. Dass wir halt so eine Situation halt gar nicht aufkommen lassen.
Das stimmt. Aber ich meinte, es gibt ja auch hier extra Partnergespräche. Finden die denn auch statt mit ihr?
Ach so, ja, also sie hat... Erstens haben wir also zweimal Paartermine auch gehabt, wo wir mit Therapeuten auch über die Probleme so ein bisschen geredet haben, die aus der ganzen Anspannung, sag ich mal, die ja schon da ist mit dem ganzen Stress und den ganzen Problemen und unserem Sex und so und wo wir darüber geredet haben, das haben wir gemacht und sie ist auch in die Angehörigengruppe gegangen, die auch existiert. Die halten ein bisschen seltener ist, aber auch da haben wir dann uns halt so ein Ritual quasi. Wenn sie in der Angehörigengruppe war, reden wir dann abends darüber, was irgendwie war oder was sie so mitgenommen hat und das ist jetzt nicht super schön, da jetzt immer drüber zu reden. Das ist oft eher anstrengend. Man freut sich dann auch, wenn man dann danach einfach, was weiß ich, Netflix anhaut und keine Ahnung, was ist. Und dann sagen wir mal so, chillt und so ausklingen lässt. Ja, so ein bisschen abschaltet. Das ist halt langfristig, glaube ich, immer besser. Sonst ist es halt blöd. Ich merke es auch immer, wenn wir mal keine Gelegenheit hatten, mal darüber zu reden, weil es mal terminlich nicht gepasst hat oder... Also es ist immer irgendwie doof. Also ich fühle mich dann immer so, als würde ich ihr jetzt irgendwas vorenthalten, wenn wir irgendwie geredet haben, was sie vielleicht interessieren könnte.
Das klingt nach einem sehr, sehr reflektierten Umgang, also von Ihnen beiden mit dieser Situation.
Ja, ich glaube, das ist an der Stelle das Glück, dass wir dahingehend auf jeden Fall zusammenpassen. Dass wir da also, dass das uns so logisch ist, dass man drüber reden muss, weil es ansonsten ja nicht besser wird. Deswegen machen wir das auch und auch wenn es weh tut. Manchmal würde ich es auch lieber lassen. Aber ich weiß ja, dass ich mich danach freue, wenn ich es gemacht habe. Das dann auch langfristig hilft.
Stimmt, ja. Aber nochmal einen Schritt weiter zurück. Sie haben an diesem einen Morgen, als Sie das Ihrer Partnerin, Ihrer Mutter gesagt haben, auch gleich entschieden, jetzt melde ich mich bei diesem Projekt. Hatten Sie da darüber vorher schon gehört oder war das dann erst frisch recherchiert? Oder?
Ja, also ich habe bis zu diesem Tag nicht mal das Wort Pädophilie oder Ähnliches irgendwie auch nur bei Google eingegeben oder bei Wikipedia gesucht oder sonst was. Also das war für mich halt genau dieses Abkapseln. Ich will mich damit nicht beschäftigen. Ich will das nicht wahrhaben sozusagen. Und insofern hatte ich überhaupt keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich habe aber eigentlich, ich kannte dieses Projekt ganz vage, weil ich irgendwann mal ein Werbeplakat in irgendeinem Bahnhof gesehen habe. Und das war auch, also hat mich überrascht, dass es hier jetzt auf einmal ist, dieses Thema. Und das hat mich natürlich auch kurz betroffen gemacht. Weil ich dachte, eigentlich ist es für mich, da war ich glaube noch unter 18, da war ich irgendwie noch jugendlicher. Das war dann noch die Phase, wo ich das weggepackt habe. Ich bin dann vorbeigelaufen, aber den Namen habe ich mir gemerkt.
Ah ja, Und dann aktiv gegoogelt und schnell gefunden und dann angerufen.
Ja, also ich habe nach der Panikattacke, da bin ich total aktiv geworden. Da habe ich dann aber auch versucht, alles nachzugucken. Da habe ich überhaupt erstmal gelernt, ich wusste bis dahin gar nicht, dass exklusive Pädophilie zum Beispiel gibt und dass es dieses Nicht-Exklusive gibt, wo man halt auch zum Beispiel sich auch zu Erwachsenen hingezogen fühlt. Das war für mich jetzt auch schon totaler, ja, ein schöner Umstand, sag ich mal so salopp, weil ich gedacht habe, okay, ja, es ist jetzt gar nicht so, dass ich, wenn ich mich jetzt mit meiner Pädophilie beschäftige, dann heißt, dass ich pädophil bin und dann will ich ja auch nichts anderes und dann ist meine ganze Beziehung kaputt. Das funktioniert alles nicht mehr. Das war ja so ein, für mich war das so ein Schwarz-Weiß-Ding. Und das war sehr befreiend eigentlich. Und mit allem, was ich gelesen habe, bin ich eigentlich nur den Umständen entsprechend entspannter geworden.
Und Missbrauchsabbildungen, waren die mal Thema in Ihrer Pubertät oder Jugendphase?
In der Jugendphase überhaupt nicht, aber ich habe ja gerade eben davon gesprochen, dass ich, dass es diese wachsende Spannung, also diesen wachsenden Widerspruch quasi bei mir gab zwischen in meinem Leben ist alles gut und meine quasi, wie meine Neigung mich quasi einnimmt. Das war halt genau der Fakt, dass ich dann quasi über meine 20er quasi, Anfang 20er irgendwie zunehmend. Ich weiß gar nicht, wie lange das genau war. Es war auf jeden Fall deutlich im Studium, dass ich irgendwann angefangen habe, halt auch Missbrauchsabbildungen zu suchen und dann irgendwie auch zu finden und die auch konsumiert habe. Das war, glaube ich, so der größte Bruch dann für mich. Also da hat sich dieser Konflikt halt bei mir total gesteigert. Das war dann so ein, wenn ich halt, keine Ahnung, wenn ich dann so ein Kind halt auf der Straße sehe und ich finde das attraktiv, dann ist das ein Konflikt in meinem Kopf. In dem Moment, wo ich Missbrauchsabbildungen angefangen habe zu konsumieren, war das eine Straftat und ein Konflikt auch mit der Gesellschaft und das war viel, viel krasser. Also das hat dadurch auch massiv verstärkt meine Probleme, meine Sorgen.
Ja, also Sie haben jetzt, aber Sie sind nicht in Konflikt jetzt wirklich mit der Justiz gekommen, also dass man Ihnen da...
Nee, ich hoffe noch, dass es so bleibt. Also ich habe auch mit meinem Outing dann quasi aufgehört, das zu konsumieren auch strikt direkt an dem Tag und ich bin auch bis jetzt nicht rückfällig geworden und ich hoffe, also ich hoffe jetzt halt, dass es so bleibt, weil, sag ich auch, ein bisschen egoistisch, ja genau, also hat halt vorher auch keinen Kontakt. Also ich bin nun nie strafverfolgt worden oder ähnliches.
Mit dem Wissen jetzt von heute, dass 1% ja auch der Männer, schätzt man, eine pädophile Neigung aufweisen und dass ja auch tatsächlich maximal 40-50% der Missbrauchstaten von Menschen mit pädophiler Neigung begangen werden. Das finde ich, das ist auch was leider viel zu wenig öffentlich publik gemacht wird. Fühlen Sie sich da, weil ja eben auch, das deuteten Sie ja schon an, ein anderes Bild ja auch von Pädophilen und Pädophilie gezeichnet wird öffentlich. Fühlen Sie sich da auch stigmatisiert dadurch?
Ja, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich meine, klar, es gibt auf jeden Fall ein Stigma, das sehe ich jetzt auf jeden Fall so und ich habe so diesen Widerspruch. Ich verstehe, dass dieses Stigma existiert. Das ist ja auch so ein bisschen historisch bedingt. Man kommt mit dem Thema nicht in Kontakt und wenn, dann ist es schlimm. Entweder ist man Betroffener oder man kriegt halt die schlimmen Fälle, die halt auch publik gemacht werden mit. Darüber hinaus gibt es halt Ja, gibt es halt wie gesagt keine Motivation, sich damit zu beschäftigen. Insofern verstehe ich natürlich, dass wenn jemand pädophil hört, der an pädosexuell denkt. Das ist ja eigentlich der Begriff, denn wo, wie ich auch erst in der Therapie gelernt habe, wo man seine Neigung tatsächlich auch auslebt. Und ich verstehe den Zustand quasi, in dem wir gerade sind, dass es dieses Stigma gibt. Es gibt aber auch die, das ist die rationale Seite, Stück weit macht's mich wütend. Also ich bin ehrlich, mich frustriert das. Ich bin jetzt auch nicht nur durch meine Präferenz bedingt, ich bin auch einfach offen, was dann irgendwie zum Beispiel Homosexuelle angeht oder Homo-Ehe. Das sind Themen, die sind für mich selbstverständlich. Und genauso wie ich da wütend bin, dass Leute meinen, das ist nicht in Ordnung oder die sollten sich umtherapieren lassen oder was weiß ich alles. Das macht mich genauso wütend, wie es eben das Stigma macht, der Pädophilie.
Eben, weil man es sich ja nicht aussucht.
Weil man es sich nicht aussucht und auch ein Stück weit, weil ich glaube, dass das mit Grund ist, auch ein Stück weit natürlich dazu führt, dass vielleicht auch der Weg geebnet wird für die ein oder anderen Fälle. Das denke ich mir zumindest. Dass ja da oft auch Leute involviert sind, die man wahrscheinlich vor vielen Jahren vielleicht anders hätte abholen können, wenn sie sich selber anders mit dem Thema beschäftigt hätten. Und das ist für mich eine frustrierende Erkenntnis, dass es eine etwas verworrene Situation ist, wo es wahrscheinlich auch nicht mit ein paar Monaten getan ist, das zu ändern.
Stört Sie denn insofern auch womöglich der Titel unseres Projekts Kein Täter werden?
Sehr schöne Frage. Ja, ich habe noch nicht eine wirklich komplett abschließende Meinung. Aber ich tendiere zu, ja. Der Erstkontakt ist ja, glaube ich, sehr kritisch. Also ist ein durchaus hohe Überwindung da anzurufen und sich da auch schon beim Telefonieren zu offenbaren, ist in dem Moment ja auch schon eine Art kleines Outing. Und das war aber alles super. Da gab es überhaupt nichts zu bemängeln. Aber was mich wirklich ein bisschen irritiert hat, war immer dieses, wenn man auf der Website irgendeine Telefonnummer gesucht hat, immer dieses kein Täter werden, also dieses drohende, dieses Damoklesschwert quasi so, du bist vielleicht irgendwann Täter, du wirst sexuell übergriffig, jetzt ruf hier an, um das zu verhindern, so nach dem Motto. Fand ich ein bisschen schwierig. Ich glaube, für die Öffentlichkeitswirkung ist es vielleicht gut, weil es ja auch so ein bisschen suggeriert, wir machen das ja hier klar, um vielleicht den Betroffenen zu helfen, aber auch mehr langfristig, mehr Prävention zu betreiben für sexuelle Übergriffe und um so ein bisschen die Akzeptanz zu erhöhen, wenn das hier, keine Ahnung, Pädophilenhilfegruppe wäre, dann würde das ja geradezu so klingen, als würde man hier die Pädophilen betütteln, sag ich jetzt mal so ganz salopp. Und das soll es ja auch nicht sein. Insofern verstehe ich das. Ich habe keinen besseren Namen. Ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig. Ich weiß nicht. Aber ich finde es jetzt nicht total schlimm. Also ist jetzt nicht ein Name, wo ich sage, wie könnt ihr nur? Es ist nur, ja.
Das kann ich komplett nachvollziehen, ja.
Ja, von allen Dingen, die einen vielleicht daran hindern könnten oder einem Sorgen machen oder man überlegt, sich hinzuwenden, ist der Name auch jetzt nicht oben in der Liste. Also das ist ein bisschen schwierig, aber er ist jetzt auch nicht, dass mich das gehindert hätte und ich gedacht hätte, hier werde ich nicht angenommen oder so, also so war es nicht.
Okay. Teil 2 des Gesprächs können Sie in der nächsten KTW-Podcast-Folge hören. Auf Wiederhören.